Das widerspricht ganz, ganz fundamental der Vorstellung der meisten Menschen, dass man ein Ellenbogentyp sein muss, um nach oben zu kommen. Egoistischer Narzisst oder Autist oder was auch immer was. Das ist überhaupt nicht der Fall. Die statistischen Daten zeigen das Gegenteil. Und eigentlich, wenn man sich es mal in Ruhe überlegt, ist es fast naheliegend, dass es so sein sollte. Im Aggregat, also statistisch, nicht für jeden Einzelnen. Und zwar, warum ist das so? Kooperative Menschen haben die Fähigkeit, andere Teammitglieder, Untergebene, besser zu koordinieren, besser mit ihnen umzugehen.
Lieber Matthias, einen wunderschönen guten Tag und herzlich willkommen das zweite Mal bei SMP Leader Talks.
Vielen Dank für die Einladung, Georgi.
Ja, ich habe mich sehr gefreut, als du mich wegen deines neuen Buches angefragt hast, weil der Titel so aktuell ist, wie, glaube ich, schon lange nicht mehr, Gemeinsam stark. Und es dreht sich alles um das Thema Vertrauen und Kooperation. Und dann habe ich mich in dem Moment daran erinnert, dass in der ehemaligen Sowjetunion ein sehr, sehr bekannter Spruch existierte: Vertrauen ist gut, Kontrolle ist besser. Wie gehen wir damit um jetzt, Matthias, zur Auflösung im Kontext deines Buches?
Großartig. Also da springst du gleich in eine ganz spannende Frage rein. Denn natürlich propagieren wir in unserem Buch, dass Kooperation und Vertrauen ganz hilfreich ist, um Erfolg in Gruppen und in Gesellschaften und in der Wirtschaft zu haben. Aber was du sagst, Vertrauen ist gut, Kontrolle ist besser, dazu haben wir sogar fast ein eigenes Kapitel geschrieben, das folgendermaßen im Grunde die Frage stellt. Ist es so, wenn wir anderen Menschen vertrauen, das ist sehr schön, das ist eine tolle Sache, aber können uns Kontrollmöglichkeiten sogar trotzdem helfen? Und da findet man, dass es nicht so einfach ist. Vertrauen ist gut, Kontrolle ist besser, erfasst nicht die ganze Wahrheit. Die ganze Wahrheit sieht so aus. Wenn ich in einer Beziehung miteinander zu tun habe und dem anderen vertrauen muss, dann ist es sogar vorteilhaft, wenn es eine leichte Kontrollmöglichkeit gibt für die zweite Person, aber diese zweite Person mir klar signalisiert, dass sie auch keine Intentionen hat, diese Kontrollmöglichkeit zu nützen, solange alles gut läuft. Also das heißt nichts anderes wie, ich erfahre von dieser zweiten Person einen Vertrauensvorschuss, die sagt, Matthias, du wirst das schon richtig machen und in unserem Sinne und vertrauensvoll miteinander umgehen. Du weißt, ich hätte da eine Kontrollmöglichkeit zur Not, aber ehrlich gesagt, ich glaube, dass wir die gar nie brauchen werden. Und da gibt es spannende Studien dazu, die zeigen, dass in diesen Situationen, wenn es die Möglichkeit gibt, aber man freiwillig darauf verzichtet, auf diese Kontrolle, dass dann die Interaktion, die Begegnungen am effizientesten tatsächlich sind. Das widerspricht so der Vorstellung vieler Menschen, dass sie sagen, aber Kontrolle zerstört das Vertrauen. Nein, das ist ganz so. Es schafft tatsächlich die Möglichkeit, dass ich weiß, ich muss mich wirklich vertrauensvoll verhalten, denn sonst könnte es auch eine Kontrollmöglichkeit geben. Darauf zu verzichten vollständig, also dass es überhaupt nicht möglich ist, ist gar nicht so wirklich gut. Schlechteste Situation, und damit schließt sich der Kreis, schlechteste Situation ist, wenn jemand ständig kontrolliert, denn das zerstört wirklich Vertrauen.
Und ich glaube, das ist einfach ineffizient, weil ich habe eins gelernt, auch in meiner Lebenszeit als Berater in sehr vielen Transformationsprojekten, wo es sehr, sehr viel ums Vertrauen geht. Vertrauen reduziert Komplexität.
Ja. Wir Ökonomen würden sagen, Vertrauen reduziert zum Beispiel auch Transaktionskosten. Ja, also ich habe in meinem Leben, also in meiner Jugend ganz viele Sommer in der Glasfabrik meines Onkels gearbeitet und der hat mir immer erzählt, weißt du, Matthias, ich mache meine Verträge im Wesentlichen mit Handschlag. Ich vertraue den Leuten, da muss ich nicht den Rechtsanwalt mitnehmen, unseren Notar oder den Firmenanwalt. Und glaubst mir, ich bin in fast allen Fällen gut damit gefahren, hat er immer gesagt, das geht viel schneller. Man verlässt sich drauf, man erfährt dann auch, auf wen man sich gut verlassen kann und das macht die Sachen viel, viel effizienter.
Ja, und Handschlag, Mindset hat hier einen anderen Aspekt. Du musst ja ein gegenseitiges Glauben ermöglichen, dass die Institutionen deinen Vertrag zu deinen Gunsten durchsetzen. Wenn das nicht der Fall ist, dann ist ein Handschlag, hat einen anderen Wert. Also ich komme aus einem Land, aus Usbekistan, wo ich persönlich eher Handschlagmentalität habe, weil ich weiß, das basiert auf Vertrauen und Reziprozität und nicht unbedingt auf dem Gerichtssystem, wo manchmal auch das Recht der Stärkeren galt. in früheren Zeiten. Wie siehst du das?
Ja, aber im Idealfall geht beides Hand in Hand zusammen. Also wenn ich im Beispiel meines Onkels bleiben darf, die Handschlagsverträge sind extrem effizient, schnell, sparen Kosten und viele, viele, viele Umwege. Und durch Reziprozität, wie du richtig gesagt hast, kann man auch eine dauerhafte, stabile Partnerschaft, Firmenpartnerschaft, Unternehmenspartnerschaft tatsächlich schaffen. Aber ich würde mal sagen, in Deutschland beispielsweise ist es so, dass wir in der Regel uns darauf verlassen können, wenn bei solchen Handschlagvereinbarungen etwas schiefläuft, dass man dann trotzdem noch ein Gericht anrufen kann. Jetzt wissen wir alle, vor Gericht ist man wie auf hoher See, man weiß nicht so ganz genau, wo man landet. Aber richtig ist schon, dass die Verlässlichkeit eines Rechtssystems ein ganz, ganz hohes Gut ist, weil auch das miteinander zu tun haben, effizienter macht, im Sinne von, dass wir wissen, aha, wenn ich mich an Dinge nicht halte, könnte es dann schon eine Rechtsstreitigkeit geben, wie zu meinen Ungunsten ausgeht. Und das verstärkt nochmal die Wahrscheinlichkeit, dass man vertrauensvoll miteinander umgeht. Also wenn man dieses Vertrauen ins Rechtssystem haben kann, und ich glaube, das dürften wir bei uns in vielen Fällen haben.
Und es gibt ja bei diesem Thema Vertrauen ist also wieder eine Frage, welches Menschenbild man vor Augen hat. Ja, Rüdiger Bregmann würde ja sagen, wir sind im Grunde gut. Ja. Und wie siehst du das als Verhaltensökonom? Wie sind die Menschen? Sind sie im Grunde gut oder eigentlich ein gesundes Maß an Misstrauen ist einfach notwendig?
Nein, da würde ich tatsächlich tendenziell nicht zu 100% der ersten Meinung zustimmen, um es vielleicht etwas allgemeiner zu formulieren. Es gibt im sogenannten World Value Survey, wo in Dutzenden Ländern der Welt repräsentative Stichproben befragt werden über ihre Einstellungen zu Gesellschaft, Wirtschaft, Politik und so weiter. Eine der Fragen heißt, im Allgemeinen gesprochen, glauben Sie, dass man den Menschen in ihrer Umgebung generell vertrauen kann oder dass man nicht genug auf der Hut sein kann, um nicht von ihnen über den Tisch gezogen zu werden. Und hier sehen wir beispielsweise in Österreich, also in Deutschland, sehr, sehr hohe Zustimmungswerte zum ersten Teil dieser Aussage, dass wir den anderen Menschen grundsätzlich vertrauen können. Ich würde mal so sagen, auf einer Skala von 0 bis 10, dann sind wir da bei 8 in der Größenordnung insgesamt. Das ist ein positives Menschenbild, würde ich sagen, weil wir erfahren, dass wir in der Regel den meisten Menschen vertrauen können. Das bedeutet jetzt nicht, dass man blauäugig sagt, das kann man immer und bedingungslos und alle Menschen 100% sind so. Aber das ist die generelle Einstellung. Und interessant ist eine Studie, die vor über 20 Jahren gezeigt hat, dass diese Antwort auf diese Frage hoch korreliert, ich rede nicht von Kausalität hier, hoch korreliert mit dem Wirtschaftswachstum und dem Wohlstand von Ländern. Und das passt eigentlich ganz gut zu dem zusammen, was du vorhin immer wieder auch betont hast, dass Vertrauen so effizienzfördernd ist. Wenn ich den meisten anderen Menschen vertraue, kann ich mit denen was wagen, kann ich mit denen eine Unternehmung gründen, kann ich mit denen Produkte gemeinsam entwickeln, kann ich mit denen Handel treiben. Und das schafft Effizienz. Denn wenn wir allen nur misstrauen würden, dann würden wir nicht mal anfangen, miteinander zu sprechen. Und dann wären wir, ich sage es immer etwas überzeichnet, wahrscheinlich noch alle in Höhlen zu Hause und würden am Abend irgendwie denken, jetzt wird es dunkel.
Und ich weiß nicht, ob es solche Untersuchungen gibt oder nicht. Wie ist Vertrauensverhältnis zwischen den Menschen in unterschiedlichen Wirtschaftssystemen ausgeprägt, also in kapitalistischen Systemen versus sozialistischen und kommunistischen? Gibt es da so etwas?
Ja. Du erwischt mich jetzt, muss ich ehrlich sagen, ein bisschen auf dem falschen Fuß, im selben Sinne, dass ich die Zahlen nicht ganz genau im Kopf habe. Richtig ist, dass es so im Weltkontext betrachtet unterschiedliche Länder mit unterschiedlichen Antworten zu dieser Frage gibt. Und soweit ich mich erinnere, ist es so, dass zum Beispiel ehemalige Sowjetstaaten, also die Nachfolgestaaten der ehemaligen Sowjetunion, dass wir dort in der Regel tiefere Vertrauenswerte und Zustimmung zu dieser Frage, dass man anderen Menschen vertrauen kann, finden, als wie beispielsweise in den stark marktwirtschaftlich orientierten Ländern der westlichen Hemisphäre. Und das ist eine spannendere Frage ganz allgemein, die du aufwirfst, nämlich die Frage, korrumpieren Märkte Vertrauen, weil da jeder nur auf sich selber schaut, mit Ellenbogenmentalität vorgeht. Und die Antworten sind eigentlich überraschenderweise genau eher umgekehrt, wenn überhaupt, dass Märkte eigentlich ja nur dadurch entstehen, dass wir miteinander handeln und darauf vertrauen. Also das beste Beispiel ist ja tatsächlich zum Beispiel digitaler Marktplatz wie eBay. Da kann mir jemand aus Australien, den ich nie in meinem Leben gesehen habe, mit dem ich nie wieder im Leben was zu tun habe, irgendwie was zuschicken. Und hoffentlich ist es tatsächlich so wie versprochen, so wie beschrieben, mit der Qualität nicht kaputt und es kommt tatsächlich an. Und wir vertrauen hier wildfremden, blinden Leuten auf so einem Marktplatz. Jetzt gibt es natürlich Sicherheitsmechanismen auf diesen Marktplätzen, das sogenannten Rating-Systeme, dass wir sagen können, jemand, der gute Erfahrungen macht, hinterlässt eine Bewertung. Das fördert Vertrauen in Märkten, dass man weiß, mit wem man es zu tun hat. Aber grundsätzlich ist Märkten eigen, dass sie Vertrauen grundsätzlich erfordern.
Und Matthias, man darf eins nicht vergessen, Vertrauen gibt es nur im Tandem mit dem Risiko.
Ja.
Das ist, glaube ich, ein ganz wichtiger Aspekt. Ohne Risiko brauchst du eigentlich kein Vertrauen. Ja?
Georgi, da sagst du was ganz, ganz Großartiges. Lassen Sie mich anders nochmal formulieren, damit man das vielleicht von einem anderen Blickwinkel auch nochmal anschauen kann. Soziologen definieren Vertrauen ja eigentlich als einen Akt, mit dem ich mich bis zu einem gewissen Grad von den Handlungen eines anderen Menschen abhängig mache. Und das ist genau das, was du sagst. Das ist das Risiko. Ich habe es nicht mehr allein in der Hand, was passieren wird. Jetzt wird man in seinem Leben vermutlich niemals seine gesamte Existenz in voller Länge jemand anderem anvertrauen, aber selbst das kann passieren und in Familien passiert das auch logischerweise, also ein Säugling ist vollständig ausgeliefert, dass er tatsächlich von der Familie auch gehegt und gepflegt wird. Aber Vertrauen hat immer, immer die Möglichkeit, dass man enttäuscht wird, dass es missbraucht wird. Umso bemerkenswerter ist eigentlich, dass wir in ganz vielen Fällen und in ganz vielen Gesellschaften auf die Frage, meinen Sie, man kann den anderen Menschen im Wesentlichen vertrauen, so positive Antworten bekommen.
Und wir müssen auch unterscheiden zwischen sich anvertrauen und Vertrauen, weil ich vermute, dass zum Beispiel in Nordkorea du den Menschen vertrauen kannst, aber du wirst dich höchstwahrscheinlich nicht sehr gerne jemandem anvertrauen, dem du nicht 100%, bei dem du 100% sicher bist, dass das nicht an eine Instanz landet, die dir schaden kann. Ja,
ja, jetzt kann ich über Nordkorea nicht sagen, weil ich das Land nicht kenne irgendwie, aber ich vermute, dass du recht hast.
Ja. Und dieser Unterschied, habt ihr das auch untersucht oder gibt es da überhaupt die Möglichkeit, in so etwas zu untersuchen?
Nein, also genau in dieser Form ist mir nichts bekannt von diesem sich anvertrauen oder Vertrauen ganz generell. Also in der wissenschaftlichen Forschung kenne ich dazu keine Studie, die das versucht auseinander zu dividieren.
Was ich auch total schön fand, das Thema Verantwortung. Weil Verantwortung ist ja immer eine Antwort, Verantwortung auf einen Vorschuss des Vertrauens. Ich weiß nicht, ob du dich damit mal beschäftigt hast, aber wenn man sagt, ich möchte die Verantwortung übernehmen, bedeutet, dass dir jemand etwas anvertraut hast oder zugetraut hast oder vertraut hat. Ja, und da übernehme ich die Verantwortung. Und deutsche Sprache ermöglicht eine sehr, sehr gute Art, damit umzugehen. Ja,
ja, das ist ein bisschen, ich glaube, was du so schreibst, ist eine andere Ausdrucksweise dafür, was wir häufig Vertrauenswürdigkeit auch tatsächlich nennen. Also wenn ich dir etwas anvertraue, ja, sozusagen, und du die Verantwortung jetzt übernimmst und die Entscheidungen übernimmst, etwas damit machst, dann zeigt sich deine Vertrauenswürdigkeit im Sinne von, antwortest du auf das dir entgegengebrachte Vertrauen auch in meinem Sinne? Ja, weil genau das ist ja der Punkt, den wir besprochen haben, dass Vertrauen ausgenützt werden kann und dann stehe ich mit leeren Händen da. Und deine Verantwortungswürdigkeit ist das eben, dass du auch tatsächlich meine Interessen weiter berücksichtigst. Und eigentlich brauchen wir solche Leute in Führungspositionen, die im Grunde für andere auch Verantwortung übernehmen und das bedeutet eben auch vertrauenswürdig sind und ihre Interessen auch mit berücksichtigen.
Matthias, und du hast ja schon mal erwähnt, dass Vertrauen die Transaktionskosten reduziert und das ist eigentlich die Hauptaufgabe der Führung, in eine Organisation die Transaktionskosten zu reduzieren. Wenn ich jetzt aber die grundsätzliche Entwicklung in vielen Unternehmen ansehe, dann habe ich hier eine deutliche Zunahme des Regulierungswahns, ja, und der Regel. Und es ist ein wesentlicher Unterschied zwischen Regeln und Prinzipien, weil Regeln schreiben vor, wie du zu handeln hast und somit erhöhen die Transaktionskosten, weil die mentale Last der Einhaltung in der Form missbraucht wird. Und die Prinzipien geben eher die Leitplanken, in welchen man das Vertrauen, das man einem geschenkt bekommt, nutzen kann. Wie siehst du das? Gibt es da Untersuchungen?
Lass mich allgemeiner beginnen sozusagen. Da hast du einen ganz, ganz wichtigen Punkt. Und um es vielleicht einfach zu machen, Überregulierung ist häufig ein Ausdruck von Führungsschwäche. Lass mich das versuchen zu illustrieren. Stell dir vor, du bist mein Vorgesetzter und du gibst mir eine Aufgabe, die ich zu bearbeiten habe. Und grundsätzlich sagen die aktuellen Regeln, dass ich die von praktisch einen Spielraum von meiner linken Hand bis zu meiner rechten Hand grundsätzlich habe. Ja? Jetzt, wenn du führungsstark bist und mir vertraust, dann was auch immer ich in diesem Rahmen tue, das ist der vorgegebene Rahmen, dann ist das für dich okay. Aber häufig ist es so, dass du eigentlich, obwohl du die Aufgabe nicht delegiert hast, eine Vorliebe hast, sagen wir mal, in diesem Bereich eine Entscheidung zu treffen, in dem Spielraum, den es gibt. Wenn dir das also nicht gefällt, was ich tue, hast du eine ganz, unter Anführungszeichen, ganz einfache Möglichkeit. Du machst die Regeln so, dass ich in diesen Fällen, die ich gerade bearbeitet habe, ganz nah dahin bin, wo du sein musst. Also, damit das aber klappt, musst du meinen Spielraum einengen. Das geht nur, indem du die Regeln engermaschiger machst, sozusagen. Wir haben immer nur mehr einen Spielraum von Finger zu Finger, nicht mehr von Hand zu Hand, sondern nur mehr von Finger zu Finger. Ja? Und das führt genau zu dem, was du sagst, ganz engmaschige Regulierungen. Da wird dann jedes Komma noch geprüft, irgendwie, ob es auch tatsächlich genauso richtig gemacht wird. Und das ist eigentlich nichts anderes wie ein Misstrauensbeweis, dass du sagst, eigentlich haben wir ein vernünftiges Prinzip, dass man in diesem Bereich handeln müsste, in diesem Bereich entscheiden müsste. Kann man alles machen, alles vertreten sozusagen. Aber ich bin nicht damit zufrieden und darum gängle ich dich engmaschig und schreibe dir das vor. Das übersieht man häufig aus meiner Sicht, wenn man nach Deregulierung schreit, dass das mit Führung zusammenhängt tatsächlich. Denn Deregulierung heißt, dass die Spielräume größer werden in dem Entscheidungsspielraum, den ich tatsächlich habe. Und da muss man den Leuten vertrauen. Und wenn ich nur mehr Misstrauen habe, dann wird das nicht funktionieren. Ganz einfach. Dann werden wir versuchen zu deregulieren, die Führungskräfte werden unglücklich sein und dann werden sie wieder engmaschig sozusagen weiter regulieren. Das halte ich für einen sehr, sehr großen Fehler und das wird in der Diskussion auch gerne tatsächlich unterschätzt. Jetzt lass mich einerseits hinzufügen, um da auch nicht missverstanden zu werden. Grundsätzlich sind ja Regeln, also nicht nur die Prinzipien, grundsätzlich sind ja Regeln durchaus auch bürokratische Regeln was Sinnvolles, weil sie garantieren, dass ich möglichst gleiche Behandlung von allen Bürgerinnen und Bürgern, die dieses Anliegen halt haben, tatsächlich gewährleisten kann. Da stehe ich nach wie vor dazu. Ich glaube nur, dass wir heute viel zu engmaschig regulieren und viel zu kleine Spielräume haben, was man entscheiden kann. Und die müssten wir größer machen nach den Prinzipien, dass wir sagen, grundsätzlich sollte man das hier in der Richtung sehen, was rauskommen kann. Da glaube ich, haben wir aber noch einen langen Weg, denn die, wenn ich es mir erlauben darf, die EU hat hier auch eine unzählige Vorbildwirkung, dass wir alles nochmal weiter regulieren.
Du hast ja die politische Ebene erwähnt, dass ich weiß nicht, wie viel Regulatorik aktuell entsteht, aber ich glaube, durch EU und durch dann vielleicht Bundesebene, wir haben ja deutlich mehr Regeln jetzt als noch vor 20 Jahren. Es wird ja fast alles reguliert. Ja,
eindeutig.
Und das erhöht die Transaktionskosten, deswegen zurzeit ist ja auch staatlicher Apparat, ich glaube, das Einzige, was so richtig wächst. Ja,
ja, genau. Also nur um ein Beispiel zu nennen. Also eine österreichische Hochschule hat vor wenigen Jahren, als die ESG-Richtlinien erlassen wurden, im Wesentlichen eine Person geschaffen, die nichts anderes tut, wie zu überprüfen, in welchem Büro wie viel ausgedruckt wird und wie viel Papier verbraucht wird und wie viel Toner verbraucht wird. Also entschuldige, was soll das? Das ist einfach zu viel.
Und die Frage ist, wie gestalte ich mein Systemdesign, um eine optimale Schnittmengen zu finden zwischen Kontrolle und Freiräumen. Ich habe von Dr. Sprenger gelernt, wir sollten unbedingt in Freiräumen führen, aber Räume haben Wände und diese Wände sollten sehr hart sein, aber möglichst groß. Gibt es irgendwelche Heuristiken, Matthias, aus der Forschung, wo du sagen kannst, eine optimale Regeldichte oder Prinzipiendichte sieht wie folgt aus?
Nein, tut mir leid, da kann ich dir so gerne ich hätte wirklich gerne Antwort geben, da weiß ich nicht. Schlicht und einfach, wie das optimal aussehen würde. Das mit Sprenger gefällt mir sehr gut. Ich sehe es ein bisschen immer für mich selber so, ich bin auch als Direktor an einem Max-Planck-Institut sowas wie Wissenschaftsmanager und ich sage immer, im Wesentlichen bereite ich das Feld wie das Fußballfeld vor, in dem meine Leute gut forschen können und da sollen sie alle Möglichkeiten haben irgendwie und mit der besten Ausrüstung reingehen können. Aber wo sie sich dann auf dem Feld positionieren und wie sie das dann praktisch den Gegenspieler überspielen, da sollen sie selber schauen. Also diese Freiheit auf dem Platz, die braucht man und auch guter Fußballtrainer würde das immer haben, aber daraus kann ich für mich, und ich kenne nicht, daraus kann ich für mich keine Maßzahl oder sozusagen eine Faustregel ableiten, was eine optimale Regulierungsdichte wäre.
Für mich ist die Faustregel persönlich, schenke einfach Vertrauen und schau, was passiert. Ohne die Aufsichtspflicht zu verletzen.
Ja. Das ist sehr, sehr gut. Also der Martin Koch hat der Co-Autor dieses Buches gemeinsam stark und ich. Wir haben ja über 20 Jahre in der Wissenschaft Forschungsteams gehabt und auch geleitet. Und unsere Maxime war immer, wir vertrauen unseren Mitarbeitern, bis sie uns erfolgreich das Gegenteil bewiesen haben. Das ist so ein bisschen ähnlich wie das, was du gesagt hast. Im Grunde gehen wir hinein mit einem großen Vertrauensvorschuss. Warum? Also erstens einmal, wir wählen die Leute ja aus, wir glauben an die tatsächlich. Aber auch, weil wir, und das wissen wir aus der Forschung, weil einfach bekannt ist, wenn jemandem ein Vertrauensvorschuss entgegengebracht wird, dann will er den normalerweise zurückgeben. Also das ist wie, ich kriege was geschenkt, ich kriege jetzt eine Möglichkeit, da mitzuarbeiten, mich zu entwickeln, mich zu entfalten mit guten Rahmenbedingungen. Und ich kenne fast niemanden, der dann sagt, nur weißt du was, kümmert mich alles nicht, sondern ganz im Gegenteil, der würde sagen, wow, toll, was für eine Chance, da will ich jetzt wirklich mit 100% oder 120% mein Bestes tatsächlich geben. Der zweite Teil unseres Mottos, bis man uns erfolgreich das Gegenteil bewiesen hat, entspricht dem, was du gesagt hast. Natürlich schauen wir drauf, dass die Leute auch möglichst wirklich gut zum Teamerfolg beitragen. Das war uns immer das Allerwichtigste. Und das sind halt die unangenehmen Gespräche. In einem von 20 Fällen gibt es auch mal jemanden, den man da mal ins Büro bitten muss und sagt, du, hör zu, da und da glauben wir vielleicht ein bisschen mehr Einsatz oder ein anderes Verhalten hilfreich. Das ist dann der Versuch, möglichst frühzeitig mit einem freundlichen Gespräch irgendwie eine leichte Verhaltensänderung in unserem Sinne herbeiführen zu können. Und das ist auch Teil der Führungsverantwortung im Übrigen auch, dass man da einfach Dinge, die man selber für nicht optimal hält, frühzeitig anspricht. Das sind keine angenehmen Gespräche immer. Ich wünsche mir die nicht wirklich. Aber das ist auch die Verantwortung einer Führungskraft, dass sie das tut.
Und wie siehst du die aktuellen Entwicklungen in Bezug auf Misstrauen, den staatlichen Institutionen, an den Medien? Und in diesem Kontext gibt es da Untersuchungen, wo es aktuell ist es ja deutlich sichtbar, dass Vertrauen oder Misstrauen massiv ansteigt.
Ja, also im letzten Kapitel des Buches gehen wir darauf auch tatsächlich ein bisschen ein. Ich würde mal sagen, das ist vor allem Martin seine Expertise als ehemaliger Bundesminister, jetziger Zentralbankchef. Also es gibt leider sehr viele Daten, die zeigen, dass über die letzten Jahrzehnte das Vertrauen in den Staat, wie auch immer man ihn genau definieren möchte, in die staatlichen Institutionen, in die Verlässlichkeit, durchaus auch des Rechtssystems und des politischen Systems, abnimmt. Ich möchte noch nicht das Wort erodiert verwenden, denn das klingt so, wie es ist alles kaputt. Soweit würde ich nicht gehen wollen. Aber die Abnahme ist eigentlich schlecht, weil, da kommen wir mal an den Beginn unseres Gespräches zurück, Vertrauen ist die Basis dessen, dass wir fruchtbar und effizient miteinander umgehen können. Und das gilt ja nicht nur in einem Unternehmen, Arbeitsteam, sondern das gilt auch als staatliche Bürger miteinander, wie wir mit der öffentlichen Verwaltung kommunizieren und umgekehrt, um ein Beispiel zu nennen. Da ist Vertrauen oft einfach die Basis dessen, dass es friktionsfreier funktioniert. Und da ist eine Abnahme des Vertrauens sehr, sehr schlecht. Die vielen politikwissenschaftlichen Untersuchungen, die wir dazu ein bisschen angeschaut haben für unser Buch, sagen, dass das leider so gut wie sicher auch mit der Digitalisierung der Plattformen zu tun hat, praktisch neue Medien als Stichwort, wo im Grunde so dass der gemeinsame Nenner verloren geht und man sich in sein eigenes Camp zurückzieht. Man spricht ja hier auch bekanntermaßen von diesen Echokammern, wo man sich dann drin suhlt und sagt, da drüben ist der politische Feind und dort ist der politische Feind oder der gesellschaftliche Feind. Das ist eine sehr unglückliche Entwicklung. Wir beide haben aber kein Patentrezept, wie man diese Entwicklung leicht umdrehen könnte.
Wobei mit eurer Expertise solltet ihr jetzt eigentlich von den staatlichen Institutionen mit Aufträgen überrannt werden, passiert das anscheinend nicht. Ja. Interessiert Sie das nicht oder wissen Sie Einfach, dass sie alles besser wissen.
Also jetzt nur mal, ein Notenbankgouverneur kann keine staatlichen Aufträge für irgendwas.
Nein, ich hatte jetzt sie gemeint. Ja. Ich hatte jetzt sie gemeint. Das, ja, ist, nicht das gemeint. Ist klar.
Also ich bin da und dort in einem kleinen Bundesland in Österreich auch so in der Beratung von Regierungsmitgliedern tätig, aber mehr im Sinne von, was können Verhaltensökonomen über Verhaltensmuster sagen, wie könnten wir die zum Beispiel im Gesundheitssystem, im Bildungssystem berücksichtigen und daraus vielleicht bessere Institutionen gestalten. Da kann man als Verhaltensökonom ab und zu was sagen. Aber um es vielleicht wirklich klarzustellen, dieses Buch schreibe ich ja nicht, um irgendwelche Aufträge zu ergattern, sondern weil wir überzeugt sind, dass die Botschaft, dass wir mit Kooperation und Vertrauen weiterkommen, eine wichtige ist. Und vor allem, das ist kein Appellbuch, vor allem, dass wir zeigen, das ganze Buch über, wie kann es tatsächlich besser gehen? In welchen Rahmenbedingungen kann man Kooperation fördern? Warum wächst Vertrauen im Lebensalter? Und also was ist die Basis dafür, dass wir hier mit Vertrauen und Kooperation vorankommen können? Wenn da mal jemand fragt, Matthias, wie siehst du dieses und jenes Problem, kannst du mir einen Rat geben, dann mache ich das gerne.
Matthias, aber was hat dich bewegt oder euch bewegt, dieses Buch denn zu schreiben? Ich meine, das ist ja immer eine große Aufgabe, so viel Recherche und Lebenszeit in etwas zu investieren. Was war der Triggerpunkt oder der Auslöser für dieses Buch?
Also da gibt es zwei Aspekte, die, glaube ich, bedeutsam waren und zusammengewirkt haben tatsächlich. Das eine ist, wir haben, also die leidenschaftlichste Forschung über die letzten 25 Jahre gemeinsamer Forschung war immer über die Frage sozialer Präferenzen, sozialen Verhaltens. Und hier stehen Kooperation und Vertrauensfragen ganz klar im Zentrum. Das heißt, das war immer von unserer verhaltensökonomischen Forschung das Kernstück, das wir am allerliebsten eigentlich bearbeitet haben. Der zweite Punkt war, weil wir eben so lange zusammengearbeitet haben und wir haben über 40 wissenschaftliche Aufsätze gemeinsam publiziert, was für Autorenpaare eher ungewöhnlich viel ist, würde ich sagen. Wir haben eigentlich viele, viele Jahre den Wunsch gehegt, einmal lass uns doch mal ein populärwissenschaftliches Buch schreiben und irgendwie so wie eine Synthese dessen, was wir so 20 Jahre lang alles gemacht haben. Übrigens, also wir schreiben nicht über eigene Forschung, sondern über viele, viele andere Freunde, Kollegen, auch über deren Forschung natürlich. Und dann haben wir lange Jahre keine Zeit gehabt. Das hat begonnen, als der Martin Kochhofer vor 10 Jahren Direktor am Institut für höhere Studien in Wien wurde. Dann wurde er über Nacht zum Bundesminister für Arbeit und Wirtschaft. Da hat es auch nicht geklappt, da haben wir auch warten müssen. Und dann haben wir ein Window of Opportunity im Frühjahr 2025 gefunden, als er aus der alten Regierung, als die neue vereidigt wurde, ausgeschieden ist. Das war im März 2025 und als bereits absehbar war, dass er am 1. September 2025 Gouverneur der Österreichischen Nationalbank werden wird. Und da haben wir gewusst, okay, wir haben ungefähr 4,5 Monate. Da haben wir uns in einem frühen Aprilwochenende in Quarantäne verzogen. Wir haben von Freitag bis Sonntag uns irgendwo in eine Wohnung zurückgezogen, haben das Konzept ausgearbeitet bei Spaziergängen, jongliert mit den Ideen. Und es hat wahnsinnig Spaß gemacht. Und dann haben wir auch im Grunde in einer Viertelstunde ganz leicht eine Einigung gefunden, wer wo am besten schreibt, weil der einfach dort besser irgendwie passt als der andere. Und haben das dann in 4 Monaten tatsächlich fertig geschrieben. Wir haben es Mitte August fertig gehabt. Anfang September ist er dann Gouverneur geworden und das hat wahnsinnig Spaß gemacht. Also das war so ein bisschen, ich würde mal sagen, der Abschluss von 25 Jahren Zusammenarbeit auch. In gewissem Sinne, wer weiß, ob wir in der Pension dann noch weiter zusammenarbeiten, aber das war jetzt mal der vorläufige Höhepunkt. Aber thematisch war es das Erste, was ich gesagt habe. Das ist ganz wichtig. Wir würden nie ein Buch über was anderes schreiben wollen, also nicht die nächsten 10 Jahre, weil das war der Kern dessen, wo wir glauben, dass wir wirklich was gemacht haben.
Mit jedem Abo wächst unser Podcast und Top-Gäste sagen noch schneller zu. Abonnieren Sie unseren Kanal, aktivieren Sie die Glocke und wir liefern die besten Köpfe. Versprochen. Matthias, wenn man sich so viele Jahrzehnte mit so einem Thema beschäftigt ist, dann, man weiß ja, dass eine Wissenschaft es immer so ein Irrweg nach oben darstellt. Ja, man hat Hypothesen, dann Erkenntnisse und dann plötzlich gibt es neue Erkenntnisse, die das, was man vor 10 Jahren gedacht hat, komplett widerlegen. Wenn du jetzt die letzten 25 Jahre reflektierst, Matthias, gibt es Entdeckungen oder Überraschungen, die du vor 25 Jahren ganz anders wahrgenommen hast oder Stand der Wissenschaft ein anderer war, wie heute?
Ganz wörtlich auf deine Frage fällt mir kein Beispiel ein. Es gibt aber über die letzten 20, 25 Jahre manche Dinge, die mich überrascht haben, wie stark und wie bedeutsam sie tatsächlich sind irgendwie. Lass mich mit deinem Beispiel anfangen, das hoffentlich dann deine Frage auch ein bisschen beantwortet zumindest. Also zum Beispiel, eine der Kerneinsichten, warum Kooperation in Gruppen funktionieren kann, besteht darin, dass es sowas wie menschliche Verhaltensmuster gibt, die wir in der Fachsprache als konditionale Kooperation bezeichnen. Das heißt konkret, das sind Menschen, die gerne kooperativ in einer Gruppe für die Gruppe was beitragen, wenn sie sehen, dass es andere auch tun oder, noch spannender, wenn sie erwarten, dass es andere auch tun, noch bevor sie es gesehen haben. Die aber, und das ist das Konditionale an der Geschichte, die aber, wenn sie erwarten oder sehen, dass andere nichts beitragen, sie als Trittbrettfahrer, als Ellenbogentypen aufführen, sich ebenso aufführen werden. Das heißt, man passt sich im Grunde an das an, was die anderen tatsächlich tun. Mutter Teresas, die also immer kooperieren und immer die Liebe an vorderste Stelle stellen, die gibt es fast nicht. Sondern mehr, das heißt eigentlich, dass Menschen so ein situationsspezifisches Verhaltensmuster haben. Wenn ich in einer Gruppe mich wohlfühle und da die Zusammenarbeit gut läuft, dann bin ich der beste Teamplayer. Wenn ich aber in eine andere Gruppe käme, wo einfach jeder nur auf sich schaut, keine Informationen teilt, niemand dem anderen vernünftig zu- oder vorarbeitet, wenn es notwendig ist, dann verhalte ich mich auch, ja, na danke, da bin ich nicht so wirklich gewillt, mich einzusetzen. Jetzt, dieses Muster ist an sich bekannt, aber die letzten 25 Jahre haben wir nicht nur wir, sondern ganz, ganz viele Forschungsteams auf der Welt festgestellt, dass wahrscheinlich 50, 60, 70, 80% aller Menschen in allen Studien, die ich kenne, genau dieser Typ sind. Und das ist unglaublich viel. Das heißt eigentlich, es fällt sogar schwer, eine einzelne Person als kooperativ oder nicht kooperativ einfach allgemein zu beurteilen, sondern es hängt wirklich davon ab, in welchem Rahmen, in welcher Gruppe man sich tatsächlich bewegt. Und das ist der ganz, ganz große Teil. Also deutlich mehr als die Hälfte, das sagen alle Studien. Manche geben bis zu 80% darauf. Das ist interessant. Das hat mich überrascht damals. Heute finde ich es immer noch total spannend, dass ein großer Teil von Menschen diesem Typ des konditionalen Kooperierers angehört. Und ich möchte wirklich betonen, das ist das Geheimnis, warum Kooperation in Gruppen überhaupt gut funktionieren kann. Denn wenn ich sehe und erwarte, dass die anderen das auch tun, dann gehe ich allein schon mit einer höheren Neigung rein, für die Gruppe mich einzusetzen, die Ärmel hochzukrempeln, gemeinsam das Beste versuchen auszuholen, selbst wenn es für mich selber anstrengend ist. Und das fand ich zum Beispiel, spannend, in welcher Größenordnung das ist. Ein zweites Beispiel kann ich auch nennen. Wir haben, der Martin und ich, und da waren wir die Ersten tatsächlich, weltweit. Wir haben also in Kooperationsexperimenten analysiert, spielt es eine Rolle, ob Gruppen sich selber Regeln geben können. Also im Sinne von, wie wollen wir eigentlich miteinander zu tun? Wie so eine Satzung, wie so eine Vereinssatzung kann man sich das ja beispielsweise vorstellen.
Verfassung, ja.
Ja, noch schöner, noch größer sozusagen. Also im Sinne von, was tun wir, wenn jemand etwas tut, mit dem wir nicht ganz glücklich sind? Dürfen wir dann auch mal praktisch eine Sanktion aussprechen? Das kann von ganz harmlosen Dingen wie, soll mal sagen, gefällt mir nicht, Nase rümpfen bis zu, naja, komm, jetzt schließen wir dich mal eine Runde aus der Gruppe aus. Also so die Idee ist, wie will ich das Zusammenleben organisieren? Vereinfacht gesagt, haben wir das damals so überschrieben gehabt, Zuckerbrot oder Peitsche, was wollen denn die Leute und was wirkt denn tatsächlich für Kooperationsverhalten? Und worauf ich hier hinaus will, ist, dass wir festgestellt haben, im Vergleich zu einer Situation, wo ich Gruppen einfach Regeln von außen vorgebe, Punkt aus, das sind die Regeln des Zusammenlebens und Zusammenarbeitens, ist es, wenn ich den Gruppen die Möglichkeit gebe, da selber auch einen Miteinfluss zu haben, wie das aussieht, macht es die viel, viel kooperativer. Wir haben das immer den Mitbestimmungsbonus genannt. Jetzt aber nicht im Sinne von einer betriebsratsbasisdemokratischen Abstimmung oder so. Also nicht so verstehen, bitte, sondern so verstehen, dass Menschen beteiligt werden daran, wie sie eigentlich die Regeln des Zusammenlebens, also das sind informelle Regeln häufig, ja, also sagt jemand was über das Verhalten vom anderen, ist Kritik überhaupt möglich, ist Kritik überhaupt erwünscht beispielsweise, oder lobt man auch mal, zeigt man auch mal Anerkennung, wenn jemand etwas macht, das für die Gruppe sehr, sehr vorteilhaft ist. Also das sind die Dinge, wo sich Gruppen ganz stark unterscheiden können. Das hat viel mit Unternehmenskultur, Arbeitsteamkultur zu tun, und da haben wir festgestellt, wenn da sowas wie Mitsprache, Mitbestimmungsmöglichkeiten besteht, erhöht sich das Kooperationsniveau enorm. Und das ist total toll. Das passt eigentlich sehr, sehr gut mit zu vielen Studien aus der Arbeitsmarktforschung. dass sowas wie Autonomie, Gestaltungsmöglichkeit ist, was ist, was die Arbeitsplatzzufriedenheit dramatisch erhöht. Und es ist ja nichts Schöneres, als wenn sich jemand bei der Arbeit zufrieden fühlt, weil dann macht er auch gute Arbeit und im Sinne des Teams seine Arbeit. Und auch das fand ich von der Größenordnung einfach überraschend und toll. Und also nicht im Sinne von, dass es widerlegt irgendwas etwas, aber wir hatten nicht gedacht, dass es so stark wirkt.
Und bei dem ersten Punkt ist vor allem das Thema Reziprozität, glaube ich, enorm wichtig, und Reziprozität kann ja positiv wie negativ sein. Ja. Ja, negative Reziprozität ist ja Rache. Ja?
Genau.
Positive Reziprozität, so wie du mir geholfen hast, so helfe ich dir auch.
Genau. Ja.
Und es gibt ja Robert Cialdini, den kennst du bestimmt auch, Power of Influence, der hat ja auch ausgearbeitet, dass Reziprozität, ich glaube, so eine Art Klebstoff des sozialen Zusammenlebens ist. Ja.
Gefällt mir sehr gut. Kann ich nur bestätigen. Reziprozität heißt nichts anderes wie, ich verstärke eigentlich Regeln, soziale Normen innerhalb der Gesellschaft auch. Du bist nett zu mir, da ist es einfach menschlich naheliegend, das erwidere ich insgesamt. Aber niemand will sich gerne ausnutzen lassen die ganze Zeit. Und wenn jemand halt nicht so nett ist, dann muss man halt auch mal zurückrufen in den Wald und dann klingt es nicht mehr so freundlich.
Matthias, bei sozialen Dilemmata, ja, das ist ja auch ein zentraler Bestandteil eures Buches, da ist Reziprozität nicht so einfach im Einsatz, weil auf der individuellen Ebene kann es deutlich besser sein, ohne klaren Sanktionen oder mit geringeren Sanktionen trotzdem mit Trittbrettfahren besser abzuschneiden. Erstens, vielleicht kannst du diese soziale Dilemmata erklären und vor allem, wie gehen wir denn damit um? Ja, ich habe das noch im Studium, allmende Probleme und Themen als Volkswirt natürlich lernen dürfen. Vielleicht greifst du das auf. Ja.
Sehr, sehr gerne. Und lass es mir illustrieren mit etwas, womit wir auch ganz stark beginnen im Buch, nämlich die Entwicklung von Kooperationsverhalten beispielsweise. Und das haben wir, und jetzt versuche ich so einen Versuchsaufbau zu schildern, den wir mit Dreijährigen schon gemacht haben, weil das so nett war, dass die waren so begeistert, was wir da gemacht haben. Also kurz gesagt ging es darum, die hatten eine schöne Murmel, so eine Glasmurmel, mit der man toll spielen kann, so schöne marmorierte Farben drin irgendwie. Und durch so einen Mechanismus war es so, dass die eine Schublade öffnen konnten und eine Murmel für sich rausnehmen konnten. Oder wenn sie die Schublade geschlossen lassen, bekam ein anderes Kind auch eine geöffnete Schublade und da waren dann zwei Murmeln drin. Und jedes Kind wusste, dass auch das andere Kind so eine Situation hat, also vor diesem Mechanismus steht, die praktisch die Schublade so oder so zu bewegen, zu mir her oder zum anderen Kind hin. Und da war auch klar, auch dieses andere Kind kann die Schublade zu sich ziehen, dann bekommt es eine Murmel, oder zum anderen schieben und dann bekommt das andere Kind zwei Murmeln. Jetzt ist es so, dieses soziale Dilemma, worin besteht das? Am liebsten wäre mir, jetzt bin ich in der Rolle eines Kindes, am liebsten wäre mir natürlich, ich ziehe meine Kugel zu mir her, dann habe ich diese eine und hoffe, dass der andere seine zu mir schiebt, dann habe ich sogar drei Kugeln. Total super sozusagen. Und das andere Kind ginge dann leer aus. Aber eigentlich würden wir beide am meisten haben, in Summe nämlich, wenn wir das gesamte Team von zwei Kindern anschauen, wenn beide die Kugel zum anderen schieben und damit beide mit zwei Murmeln am Ende tatsächlich aussteigen. Dann hätten wir vier, nicht nur drei, wie in meinem Fall, wo ich da Eigennütziger bin, aber es kann noch schlimmer sein. Beide könnten nur für sich allein die Kugel jeweils nehmen. Dann haben wir in Summe nur zwei Kugeln, nämlich eins Kind, eine Kugel beim anderen und eine Murmel bei mir tatsächlich. Dieses Dilemma besteht also darin, im Sinne der Gruppe wäre es am besten, wenn ich kooperiere, schiebe die Kugel rüber. Aber im Sinne meiner eigenen Auszahlung, meines eigenen Vermögens, wäre es am besten, ich ziehe das immer nur zu mir her, um eigennützig das Beste für mich herauszuholen. Das schafft jetzt diese Spannung zwischen Gemeinwohl, vier Kugeln, Murmeln in Summe, die erschaffen werden können, und individuellen Gewinn, dass ich eine Kugel für mich selber behalte und unabhängig davon, dass...
Oder drei.
Ja, oder im besten Fall dann tatsächlich drei auch, ja. Das stimmt. Also diese Spannung ist so ein klassisches soziales Dilemma. Wir haben festgestellt, dass dieses Problem auch Kindern vollkommen klar ist, dass Kinder auch schon, aber in vielen Fällen kooperieren können. Warum? Weil sie sagen, die soziale Norm besteht eigentlich darin, dass man schaut, dass man sich wechselseitig hilft, beispielsweise miteinander. Wir haben auch festgestellt, andere Studien unterstützen das auch,
Matthias, warte ein bisschen, aber was kam denn bei diesem Experiment raus?
Was wir finden in diesem Experiment besteht darin, dass circa ein Viertel bis 30, 35% der Kinder tatsächlich die Schublade rüberschieben und dem anderen Kind dann zwei Kugeln, zwei Murmeln ermöglichen. Was wir gefunden haben, ist, dass das relativ viel mit der Erwartungshaltung zu tun hat, was diese Kinder selber glauben, was das andere Kind tun wird. Wenn ein Kind glaubt, dass das andere Kind kooperativ mir zwei Murmeln geben möchte, dann erhöht das die Wahrscheinlichkeit, dass man selber auch dem anderen Kind etwas abgibt. Das ist diese positive Reziprozität, die du schon angesprochen hast. Wenn ich glaube, der andere ist nett zu mir, bin ich es auch. Es gilt genauso umgekehrt, wenn ein Kind erwartet, ach, der andere ist sicher selbstsüchtig und behält die Murmel für sich, dann erhöht es die Wahrscheinlichkeit, dass ich selber das auch tue. Das ist diese negative Reziprozität. Du warst nicht nett zu mir, ich gebe auch nichts ab. Das ist das, was dann tatsächlich passiert. Was wir auch gefunden haben, was war ganz interessant, war, dass es einen Zusammenhang mit den Eltern gibt. Eltern, die bei einer Befragung, also wir haben die Eltern zum Beispiel befragt, also was wäre aus ihrer Sicht das Wünschenswerte, was ihr Kind hier tun sollte? Ja, da kann man ja unterschiedliche Antworten geben. Ja. Man kann sagen, das Kind soll auf sich selber schauen und die Murmeln für sich behalten. Oder man kann sagen, naja, also eigentlich wäre es mir schon recht, wenn mein Kind dort dem anderen Kind diese zwei Murmeln rüberschiebt irgendwie. Und auch hier sehen wir einen positiven Zusammenhang. Die Erwartungshaltung der Eltern spiegelt sich relativ gut im Entscheidungsverhalten von Kindern mit. Und das zeigt nichts anderes, wie dass wir in unserer Erziehung und in der Sozialisation von jungen Menschen, kleinen jungen Menschen von 3 Jahren weg, spätestens dachten wir sicher schon früher, dass wir da tatsächlich mit der Erwartungshaltung, mit denen wir als Eltern oder als Gesellschaft an diese jungen Mitglieder herangehen, dass wir da das Verhalten auch und die Ausprägung von sozialen Normen stark beeinflussen können. Und wir können sie positiv beeinflussen natürlich, denn wenn die Erwartungshaltung ist, dass man eher teilen sollte hier, dass man gemeinsam den Kuchen so groß wie möglich machen sollte, dann erhöht das auch die Wahrscheinlichkeit, dass das tatsächlich passiert.
Mhm. Rein aus der Perspektive der Evolution, sollte es eigentlich epigenetisch eine klare Prädisposition für eine Kooperation existieren, weil die Menschen immer in Gruppen überlebt haben. Ja, das heißt, gibt es da irgendwelche Untersuchungen an eineigen Zwillingen, ob man da Vertrauensniveau bei denen messen kann?
Dazu weiß ich jetzt nichts mehr für eineige Zwillinge. Ich kann aber was anderes dazu anbieten, was ein bisschen entgegenkommt dem, was du sagst. Es gibt eine recht breite Literatur darüber, die der Frage nachgeht, wenn ich Leute unter Zeitdruck setze, was ist die intuitive Reaktion in seinem Kooperationsexperiment? Ist die schnelle Reaktion die, dass ich kooperiere, oder ist das die schnelle Reaktion zu sagen, nein, ich bleibe egoistisch und eigennützig? Und es gibt relativ viele Arbeiten von David Rand und Co-Autoren, die zeigen, dass die schnelle Reaktion, die intuitive Reaktion scheint, die Kooperation tatsächlich zu sein. Das würde ein bisschen dafür sprechen, dass wir im Grunde sowas wie eine angeboren möchte ich nicht sagen, aber vielleicht sowas wie antrainierte Neigung haben, dass Kooperation sich grundsätzlich auszahlt. Jetzt möchte ich einschränken, es gibt ja auch widersprechende Studien, sodass ich mir nicht sicher bin, wissenschaftlich, ob hier das allerletzte Wort tatsächlich schon gesprochen ist. Aber klar ist, dass es schon Daten gibt, die auch zeigen, das scheint eher die intuitivere Kooperation, scheint das intuitivere Verhalten zu sein. Übrigens, was ganz interessant ist, worauf ich hier in deinem Podcast, glaube ich, auch zu Recht aufmerksam machen darf, ist der Umstand, aus der Arbeitsmarktforschung ist bekannt, dass kooperativere Menschen eher sind, die in einem Unternehmen tatsächlich aufsteigen. Das widerspricht ganz, ganz fundamental der Vorstellung der meisten Menschen, dass man ein Ellenbogentyp sein muss, um nach oben zu kommen, egoistischer Narzisst oder Autist oder was auch immer was. Das ist überhaupt nicht der Fall. Die statistischen Daten zeigen das Gegenteil. Und eigentlich, wenn man sich es mal in Ruhe überlegt, ist es fast naheliegend, dass es so sein sollte. Im Aggregat, also statistisch, nicht für jeden Einzelnen. Und zwar, warum ist das so? Kooperative Menschen haben die Fähigkeit, andere Teammitglieder, Untergebene, besser zu koordinieren, besser mit ihnen umzugehen, weil sie auch das positive Reziprozitätsinstrument beherrschen. Ja? Man hilft dem anderen und man weiß, das wird auch zurückgegeben tatsächlich. Kooperativere Menschen sind die, die tatsächlich eher Ausgleiche finden, Kompromisse schaffen. Und wir wissen, jeden Tag in der Arbeitswelt haben wir natürlich Situationen, wo wir auch Konflikte und gegenteilige Interessen haben. Kooperation geht einher mit der Fähigkeit, auch hier Kompromisse zu schmieden. Und diese Fähigkeiten sind für Unternehmen natürlich wertvoll. Ich möchte fast sagen, wertvoll wie bare Münze. Denn wir haben in einer arbeitsteiligen Gesellschaft die Notwendigkeit, dass wir mit vielen Menschen gemeinsam an einem Strang ein gemeinsames Ziel erreichen können. Und da sind diese Menschen deutlich besser geeignet. Und es gibt auch Studien von David Deming aus Harvard, der dann zum Beispiel zeigen kann, dass sich diese sozialen Fähigkeiten, diese People-Management-Skills im kooperativen Stil, also nicht nur verstärkt haben in der Bedeutung über die letzten 30 Jahre, sondern auch im Lohnzettel tatsächlich mehr sich auszahlen heutzutage, weil diese Fähigkeiten wichtiger und wichtiger geworden sind. Das unterstreiche ich deswegen, weil das ist ein Bild, das häufig, und das hat mich immer wieder überrascht, weil das ist ein Bild, wenn ich auch diese Art von Themen in die Öffentlichkeit bringe, manche Leute sagen, aber na, das kann ja überhaupt nicht sein. Also die kooperativen Leute, die werden nur ausgenützt und nur die anderen, die nur auf sich selber schauen, kommen nach oben. Und die Daten widersprechen dem, und ich finde, das ist ein sehr, sehr gutes Ergebnis.
Ja, wobei, das ist ja wiederum, es gibt ja von Adam Grant dieses Buch zu Gebern und Nehmern, vielleicht kennst du das, Giver and Taker, und da geht es auch darum, was ist besser, zu geben oder immer zu nehmen, und auf lange Sicht ist es besser zu geben, allerdings wenn du naiv wirst, dann ist es, ich glaube, viele versuchen in schwarz-weiß zu denken, entweder oder, und ich glaube, das ist eben sowohl als auch. Ich persönlich folge hier in diesem Kontext Naval Ravikant, das ist einer der erfolgreichsten Silicon Valley Investoren, und der sagte, play long-term games with long-term people. Und das bedeutet Kooperation über ein Spiel hinaus. Er begründet auch das, warum das viel besser ist, weil das auf eine Seite Transaktionskosten reduziert und auf der anderen Seite sogenannten Compound-Effekt der Kooperation erhöht. Mit jedem Spiel wirst du besser. Du wirst besser mit deinen Kooperationspartnern. Und deswegen ist es für mich absolut nachvollziehbar, dass dieser Ansatz tendenziell zu Synergieeffekten über die Zeit führt. Deswegen, ich bin eher ein kooperativer Mensch, Menschen zugewandt, und ich verzichte manchmal auch auf eine extra Prise des Gewinns, weil ich sage, man sieht sich einfach zweimal im Leben. Deswegen ist diese Aussage so wertvoll.
Ja, ich kann dem nur vollkommen zustimmen und muss gar nichts hinzufügen. Gefällt mir sehr gut, entspricht auch meiner Herangehensweise.
Und Matthias, jetzt kehren wir kurz zurück zu sozialen Dilemmata auf eine Makroebene. Staaten und Klimaschutz. So, das ist, glaube ich, so eines der prägnantesten Probleme aktuell, dass wenn wir in Deutschland und in Österreich unser CO2-Ausstoß erfolgreich auf Null bringen, tragen wir so mit 2,2 Prozentpunkten zu weltweitem Ausstoß, ja. Ohne China und USA funktioniert das ja nicht. Und wo beginnt Trittbrettfahren und wo endet es? Und wie kannst du das überhaupt sozial dilematisch lösen?
Oh, das ist eine ganz schwere Frage, denn wenn wir hier eine einfache, praktikable Antwort hätten, glaube ich, hätten wir ein massives Problem der Menschheit gelöst. So weit sind wir aber leider nicht in unserem Buch. Die Struktur ist relativ klar. Sozusagen, wenn ich im Moment kostspielig CO2-Ausstoß reduziere, dann schädige ich im Grunde meine Wettbewerbsfähigkeit. Und alle Länder, die das nicht tun, sind hier die Trittbrettfahrer, logischerweise, die auf Kosten des weiteren CO2-Ausstoßes im Grunde ihre Produkte relativ gesehen günstiger behalten wollen und damit auf dem Weltmarkt wettbewerbsfähiger halten wollen. Ich glaube, das ist ein relativ einfaches Spiel. Wir werden in Deutschland und in Österreich das Weltklima niemals retten. Das ist vollkommen illusorisch. Also wenn ich daran denke, dass im vorletzten Bundestagswahl eine Partei in Bonn auf einem Plakat den Slogan hatte, mit Bonn die Welt retten, dann ist das ein bisschen zu groß gegriffen, denn das wird nicht funktionieren. Aber zurück zu deiner Frage. Also die Grundstrukturen sind relativ klar. Lass mich aber beginnen mit einem positiven Beispiel, das wir im Buch auch tatsächlich zwei, dreimal ansprechen. Alle meiner Generation erinnern sich noch, wie in den 80er Jahren die Thematik des Ozonloches aufkam und über die Fluorchlorkohlenwasserstoffe, kurz FCKWs, im Grunde in der Stratosphäre die Ozonschicht dramatisch reduziert wurde und damit die UV-Strahlung der Sonne in Australien zu einem starken Anstieg von Krebsbelastung tatsächlich geführt hat. das war in dem Sinne ein globales Verursacherproblem, weil die FCKWs weltweit eingesetzt worden sind. Nur die Folgen hatte nicht die ganze Welt ganz grundsätzlich zu tragen, es war insbesondere die südliche Hemisphäre. Trotzdem, wir haben ja das Problem damals durch das Montreal-Abkommen, das ist eines sicher der erfolgreichsten Umweltabkommen, die man in der Geschichte der Menschheit hatte, gemacht, indem sie praktisch langfristig zu einem Verbot der FCKWs geführt hatte. Dahinter stecken ein paar Dinge, die im Gegensatz zu heute zeigen sollen, warum es heute so viel schwieriger ist, das Problem zu lösen. Erstens einmal hat man durch eine sehr, sehr gute chemische Analyse in den 80er Jahren, aus der 3 Nobelpreisträger im Übrigen entstanden sind, feststellen können, wo genau die Kausalkette ist, dass das FCKW praktisch die Stratosphäre belastet. Das heißt, man hat das Problem klar identifizieren können. Heute haben wir komplexere Probleme. Ist es das CO2? Ja. Ist es das Methan? Ja, wahrscheinlich auch. In welchem Verhältnis sind es beide? Welches Welt kurz- und mittel- und langfristig? Da sind nämlich beide nicht gleich, tatsächlich beide Emissionsarten. Ist es der Flugverkehr oder der Autoverkehr? Ja, natürlich auch beide. Aber ehrlich gesagt, mit begrenzten Ressourcen sollte man sich immer überlegen, wo setzt man zuerst an, wo mit dem einen Euro, den man investieren kann, der größte Effekt tatsächlich passiert.
Und wie kausal dieser Effekt ist, ja, das ist ja das größere Problem, ja, bei der Komplexität. Ja.
Ganz genau. Und darum habe ich beim FCKW-Beispiel mit praktisch mit Mozzolo angefangen, weil dort eben doch relativ einfach dann festgestellt werden konnte, was tatsächlich die Ursache ist. So, damals hat man dann tatsächlich relativ schnell festgestellt, okay, das ist der Verursacher. Kausal, eindeutig. Das heißt, wir müssen uns nach Alternativen umsehen. Diese Alternativen wurden tatsächlich auch gefördert, im Sinne von, also ich kann mich erinnern, da gab es dann auch so Wettbewerbe, 30 Millionen Dollar für den ersten FCKW-freien Kühlschrank. Super. Aber das ist genau das, was wir eigentlich vor 20 Jahren in Europa auch diskutiert haben. Wollen wir Technologievorreiter werden für günstige Umwelttechnologie? Und jetzt komme ich am Beginn meiner Ausführungen zu diesem Punkt zurück. Dann ist es nämlich so, wenn wir das schaffen würden, ja, dann schädigen wir unsere Wettbewerbsfähigkeit gar nicht so groß. Und im besten aller Fälle wäre es dann so, dass wir Weltmarktführer in genau dieser Technologie wären, um günstig sozusagen meinetwegen Emissionstypen zu vermeiden und trotzdem mit Inputs einfach vernünftige Produkte herstellen können. Dieses Narrativ ist mir ein kleines bisschen verloren gegangen über die letzten 20 Jahre. Vor 20 Jahren war mein Eindruck immer, okay, dieses Narrativ ist, wir wollen die Umwelt schützen und wir wollen Weltführer werden in Technologie, in Umwelttechnologie. Heutzutage habe ich das Gefühl, dass die EU ein bisschen einen anderen Weg geht. Also ich nehme es leider eher so wahr, heute verbieten wir alles, schränken alles ein, damit wir uns möglichst züchtigen sozusagen und unsere Wirtschaft zugrunde richten. Das sagt man so nicht, damit wir dann sozusagen aber die Umwelt geschützt haben.
Wobei Deindustrialisierung ist auch ein gesetztes Ziel.
Ja, aber das ist natürlich schon ein bisschen... Also lieber arm und glücklich als wohlständig und glücklich und trotzdem noch, also ich weiß nicht. Also, da wäre ich vielleicht ein bisschen zu emotional, das wird ja ganz ehrlich sein irgendwie. Aber mir gefällt das Narrativ nicht. Klar ist doch Folgendes. Wenn die Kosten sehr hoch sind, um unsere Gewohnheiten, unsere Lebensweisen, aber auch unsere Produktionsweisen zu verändern, dann haben wir mehr Widerstand dagegen. Das heißt, wir sollten eigentlich alles tun, um Geld in Forschung und Entwicklung zu stecken, dass das nicht so kostspielig ist. Dass wir mit günstigeren Verfahren, mit besseren Produktionsmethoden, sozusagen umweltfreundlicher, auch Wohlstand produzieren können. Wohlstand produzieren wir nicht dadurch, dass wir auf Dauer uns deindustrialisieren. Also das ist ziemlich unstrittig, würde ich mal sagen. Und das macht das ganze Problem einfach so offensichtlich. Jetzt ganz kurz im Buch sprechen wir kurz über Klimaclubs zum Beispiel auch, wo man sich wechselseitig verpflichten würde, auch tatsächlich Reduktionen der Emissionen anzugehen. Das muss aber verbunden werden auch mit Anreizen, wo man sich überlegen kann, dass das praktisch Technologielösungen sein könnten, die man wechselseitig teilt in einem solchen Club, um eben produzieren dann umweltfreundlicher machen zu können und sie wechselseitig tatsächlich auch zu helfen. Also nur sich einzuschränken, ohne einen Vorteil davon zu haben, das wird keine sehr attraktive Strategie sein. Und was du begonnen hast in deiner Frage, solange wir die großen Spieler wie China und die USA hier nicht mit dabei haben, ist es ohnehin sehr fraglich, was jede einzelne Anstrengung tatsächlich bringen kann.
Und wenn ich mich nicht irre, bei dieser FCKF-Lösung war der Beitrag jedes einzelnen Staates relativ überschaubar, weil man den technologischen Ersatz sehr, sehr einfach implementieren konnte. Das heißt, die Transaktionskosten der Lösung waren ganz andere als jetzt komplette Verzicht auf Wachstum, was für China zum Beispiel mit CO2 deutliche Reduktion zur Folge hätte. Und die sind darauf angewiesen, Wohlstand zu steigern, um einfach auf diese Masse an Menschen irgendwie in Freiräumen in Zaum zu halten. Und das ist, glaube ich, der große Unterschied, den man nicht unterschätzen darf.
Ja, ja? Dem stimme ich vollkommen zu. In dem Sinne, also wir beschreiben das im Buch als Beispiel, wie man unter bestimmten Rahmenbedingungen ganz erfolgreiche internationale Umweltschutzabkommen schaffen kann. Aber die aktuelle Situation ist leider sehr, sehr viel herausfordernder. Ja, dem stimme ich vollständig zu.
Mhm. Matthias, wenn zwei Autoren ein Buch schreiben, da gibt es ja nicht nur eine kreative Reibung, sondern gewisse grundsätzliche Ansichtsunterschiede. Oder wart ihr so synchron, dass da gar keine Themen aufgetaucht sind, wo ihr sagtet, sehe ich nicht so.
Jetzt muss ich dich leider enttäuschen. Also das Geniale an der Zusammenarbeit mit Martin Kocher besteht darin, dass wir seit 25 Jahren im Wesentlichen gleich denken, gleich auf Probleme schauen, gleiche Herangehensweise haben, Daten gleich interpretieren. Gesellendaten muss man nicht immer gleich interpretieren tatsächlich. Und wir stimmen in dem, was wir geschrieben haben, vollständig überein, und das macht es für uns zum Schreiben sehr viel leichter. Ich glaube, das nimmt dem Buch nicht an Spannung. Also man will ja kein Buch lesen, wo der eine auf Seite 1 schreibt, so ist es, und auf Seite 2 schreibt der zweite Autor, nee, ich sehe das ganz anders. Also von dem her haben wir da wirklich überhaupt keine Friktionen gehabt, weil wir da extrem ähnlich denken und auch in unserer ganzen Forschung Ergebnisse sehr, sehr ähnlich
eingeschätzt. Das ist der Vorteil der langjährigen Kooperation.
Ja, ja, also wir haben uns 1998 kennengelernt und 27,5 Jahre später schreiben wir immer noch gemeinsam, und ich würde so weit gehen, in unseren wissenschaftlichen Publikationen wird kaum jemanden beurteilen können, wer was geschrieben hat von uns beiden, weil wir so ähnlich denken, als auch schreiben sogar. Ob es im deutschen Buchhaus ist, weiß ich nicht ganz genau, da warte ich noch auf die ersten Rückmeldungen von Lesern.
Matthias, wenn du eine einzige institutionelle Innovation entwerfen oder einführen könntest, um weltweit das Kooperationsverhalten weiter zu stärken oder zu verbessern, was wäre das?
Das ist eine schwere Frage, aber das Erste, was mir in den Sinn kommt, ist mehr direkte Demokratie auf lokaler Ebene und sozusagen im Subsidiaritätsprinzip.
Also die Schweiz meinst du jetzt
genau, als Beispiel? Ich wollte gerade fortfahren, da bin ich stark geprägt, ich bin direkt an der Grenze zur Schweiz im westlichsten Teil Österreichs aufgewachsen. Und Landsgemeinden, Ständeversammlungen, also das finde ich unglaublich toll. Warum? Weil das Verantwortung für das Gemeinwohl stärkt. Ich bin mitverantwortlich, wie wir unsere Gemeinde, unsere Stadt ausgestalten wollen, wofür wir unser Geld ausgeben wollen. Wollen wir das in Kindergärten stecken oder wollen wir das in eine überproportionale Verwaltung mit neuer Fassade stecken oder in große Dienstautos beispielsweise für den Bürgermeister. Also das ist mit Mitbestimmung, da fühlen sich die Bürger ernst genommen und Bürgerinnen natürlich auch, fühlen sich ernst genommen und wollen tatsächlich mitdenken und sind bereit mitzudenken. Und ich fand das immer wahnsinnig, wahnsinnig gut. Alles, was zu weit abgehoben ist, um jetzt wirklich den üblichen Sündenbock zu nehmen. Brüssel ist halt weit, weit weg und weiß von vielen lokalen Dingen nichts. Kann es auch nicht wissen, verstehe ich gut. Aber wir brauchen sehr, sehr viel mehr Verantwortung auf der lokalen und regionalen und überregionalen Ebene aus meiner Sicht, um Kooperation zu stärken.
Matthias, jetzt würde Nassim Taleb sagen, Schweiz ist ja das beste Beispiel für ein antifragiles Führungssystem. Wenn ich jetzt China anschaue, die sind ja Gegenteil der direkten Demokratie, haben aber sehr viele Erfolge. Wenn du das einwertest, weil man muss ja sagen, bei China werden immer Rosinen herausgepickt, was sehr gut funktioniert. Was nicht so gut funktioniert, wird nicht unbedingt zum Ausdruck, so Survival Bias Effekt, ja, in gewisser Art und Weise. Aber wie würdest du das einschätzen?
Ich bin kein China-Kenner, darum möchte ich mir da jetzt kein Urteil anmaßen. Aber wenn du mich also ganz, ganz direkt fragen würdest mit einer einfachen Frage, Schweiz oder China, die Antwort wäre einfach Schweiz.
Okay, sehr, sehr gut. Matthias, vielleicht die Frage zu deinem Buch. Wenn du dir vorstellst, dass dieses Buch in Hall of Fame aufgenommen wird, und du darfst einen einzigen Satz darunter schreiben. Was wäre es für ein Satz?
Das ist so schwierig. Wir haben so viele Sätze geschrieben, aber lass mich einen nehmen, den wir heute schon mal gehabt haben in unserem netten Gespräch bisher. Wir vertrauen unseren Teammitgliedern, bis sie uns erfolgreich das Gegenteil bewiesen haben. Und ich glaube, so sollten wir auf Menschen zugehen.
Toller Satz, das muss ich mir auch merken. Vielleicht noch zum Abschluss. Wir stellen ja immer wieder die drei Fragen, das haben wir dir mal auch gestellt. Wir haben bei unserem ersten Gespräch, aber vielleicht hast du das schon vergessen und ich ehrlich gesagt auch. Deswegen freue ich mich ja auch, die Frage wiederzustellen. Gibt es ein Buch, das dich in den letzten Jahren sehr, sehr stark geprägt hat?
Also ich fand immer toll das Marshmallow-Experiment von Walter Mischel, weil einfach praktisch Selbstkontrolle und Geduld etwas ist, was das Leben prägt, von jungen Menschen, von erwachsenen Menschen. Und das habe ich jetzt schon ein bisschen länger her, vielleicht ist es länger als 10 Jahre her, dass ich es gelesen habe, kann sein. Also insofern ist die Antwort nicht exakt auf deinen Zeitraum bemessen, aber das fand ich immer sehr gut.
Matthias, nur zu diesem Marshmallow-Experiment, das wurde ja danach ein paar Mal repliziert und man kann nicht zu dem Ergebnis und das wurde dann ein wenig angezweifelt oder verwechsel ich die Experimente?
Nein, du verwechselst die Experimente nicht. Die ganz engsten Experimente von Walter Mischel wurden aus methodischen Gründen praktisch vor circa 10 Jahren immer wieder mal kritisiert zumindest. Ich fand die Kritik selbst nicht ganz überzeugend und die wesentlichen Ergebnisse, dass Menschen, die geduldig sind, die Selbstkontrolle haben, die praktisch jetzt vereinfacht ausgedrückt ökonomisch auf 10 Euro heute verzichten, um 11 Euro morgen und in einem Jahr bekommen zu können, dass die beruflich erfolgreicher sind, gesünder sind, bessere Bildung haben. Diese Ergebnisse bestätigen sich dutzendfach. Und in dem Sinne hat der Walter Mischel vielleicht methodisch kritisch manche Dinge nicht auf dem heutigen Stand der Zeit gemacht. Das kann man gerne einräumen. Aber die wesentlichen Erkenntnisse, die er hatte, bleiben nach wie vor dieselben. Der Zusammenhang zwischen dieser Fähigkeit und dem, was man im Leben erreicht.
Okay, ich glaube, da war noch die soziale Herkunft, die eine größere Rolle gespielt hat.
Ja.
Das ist, glaube ich, so ein Faktor als Störfaktor bei der Replikation hervorzuheben.
Ja. Aber ich glaube nach wie vor, dass die wesentlichen Zusammenhänge, die sind.
Die Botschaft.
Ja, die Botschaft bleibt die gleiche.
Matthias, wenn du einen einzigen Ratschlag als besten Ratschlag deines Lebens bezeichnen könntest, was wäre das?
Du meinst einen Ratschlag, den ich bekommen habe, oder wie?
Zum Beispiel, ja, oder du gegeben hast, ja, mit deiner Weisheit des Lebens. Aber sagen wir, den du bekommen hast.
Ja, ich hatte das Glück, dass ich einen wahnsinnig guten, nämlich menschlich wahnsinnig guten Doktorvater hatte, der, auch wenn es mal nicht gut lief, mir gesagt hat, Herr Sutter, auf lange Sicht zahlt sich harte Arbeit aus. Machen Sie einfach weiter.
Okay, das ist. Obwohl ich auch gestehen muss, auf kurze Sicht ist Fortune nicht zu unterschätzen.
Oh, dem stimme ich zu.
Ja.
Aber es ist oft so enttäuschend, ja. Also, weil auf kurze Sicht zahlt sich manchmal der Einsatz auch nicht gut aus. Ja, da hat man eine Niederlage oder halt eine enttäuschte Hoffnung. Und das ist gerade als junger Mensch und als junger Wissenschaftler, der eine akademische Karriere anstrebt, ja oft sehr enttäuschend. Dann wird ein Aufsatz wieder abgelehnt bei einer Zeitschrift und so. Und da gibt es schon Momente, wo man denkt, Gott, wozu mache ich das irgendwie? Und da ist so ein Ratschlag, dass man sagt, dranbleiben, harte Arbeit, es zahlt sich aus, Sie müssen nur die Geduld haben. Also das hat dann gut getan.
Dann vielleicht Marshmallow einfach mal essen, ja, zur Abwechslung, ja, um Glücksgefühle zu fördern.
Genau, in dem Sinne passt der Rat zusammen, aber so habe ich damals natürlich noch nicht wahrgenommen.
Matthias, was ist für dich der Sinn des Lebens?
Oh, meine Familie, ganz einfach. Da muss ich nicht mehr dazu sagen. Das ist das Wichtigste und Schönste, was ich habe.
Schnell geschossen und damit sehr authentisch, Matthias. Ich danke dir herzlichst. Gemeinsam stark. Und ich würde mich sehr freuen, wenn wir mit diesem Gespräch ein paar Impulse gesetzt haben für mehr Kooperation, die auf lange Sicht sich auch auszahlt, ohne dabei naiv zu sein. Ich danke dir.
Vielen Dank, Jorge. Danke für das tolle Gespräch.
Ich freue mich sehr, dass Sie auch diese Folge bis zum Ende gehört haben. Wir investieren viele Ressourcen und Leidenschaft, um diesen Podcast möglich zu machen. Sie würden uns sehr helfen, wenn Sie dem Podcast folgen und vielleicht auch bewerten würden. Ich danke Ihnen im Voraus. Ich freue mich auf unser Wiederhören.